Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen zur 176. Episode vom Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn heute stelle ich dir Jean-Marc Göttert vor. Er ist Chefredakteur und Journalist bei dem B2B-Magazin, Fachmagazin für die Touristik Travel One. Und ja, wir haben über unterschiedliche Perspektiven gesprochen und es war richtig schön, mal Zeit zu haben, auch Insights zu bekommen von Travel One, auch für den Business, das Business-Konzept. Aber auch, was ich sehr spannend finde, dass der Jean-Marc auch Autor ist. Autor zweier Bücher. Einmal der Nokia-Methode, also damals Nokia, ne, die Handys. Und einmal die Bertelsmann-Methode. Und das finde ich natürlich sehr spannend. Packe ich natürlich auch in die Shownotes und werde ich bestimmt auch selber mal lesen. Dann hab viel Spaß und ja, viel Spaß. Herzlich willkommen, lieber Jean-Marc, in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Moin, Claudia.
Wir sind uns ja eigentlich noch nie so richtig intensiv begegnet, aber immer mal vorne an und meistens auch bei Chamäleon. Da mal hier so ein Shoutout. Also schön, dass du uns zusammenbringst, liebes Chamäleon-Reisenteam. Und ich freue mich sehr, dass wir es mal schaffen, etwas intensiver zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du sozusagen auch mal ja eigentlich eine andere Perspektive bringst, weil ich ja sonst normalerweise immer viele Unternehmen habe, die, ich sag mal so Wirtschaftsunternehmen, nicht, dass ihr kein Wirtschaftsunternehmen seid, aber ihr seid mehr aus der Presse und du bist Chefredakteur und Journalist von Travel Counter, einem tollen Fachmagazin, was alle 3 Monate rauskommt im Paperform und auch ich genieße. Ja, und bist auch schon recht lange dabei, auch bei anderen in anderen Bereichen. Also dieses Travel Counter, wie es sich schon nennt, ist ja aus der Touristik für die, die jetzt zuhören, aus anderen Branchen. Und ich finde es ganz spannend, mal in ein Magazin hineinzuschauen. Ich glaube, das ist meine Premiere heute.
Ach gut, interessant.
Ja. ich finde es immer ganz schön, wenn man vorab so ein kleines Bild gibt von: Was ist Travel Counter? Und vielleicht sogar auch ja, so ein Bild aufmalt, was ihr alles Schönes macht, weil ihr macht ja nicht nur ein Magazin, sondern ihr seid ja sehr stark auch digital unterwegs. Ihr habt auch, ich sag mal, Fortbildung, Weiterbildung, ihr habt verschiedene Modelle, die ihr eurer Zielgruppe als Mehrwert zur Verfügung stellt. Und gebt uns doch gerne mal so einen kleinen Einblick aus deiner Perspektive Travel Counter.
Also normalerweise sind Verlage, haben ja einen eigenen Namen, also der Verlag, wo alles hier drunter entsteht, heißt Leib Verlag, also wie Leben Verlag. Den gibt es auch schon länger. Und die Marke Travel Counter selber, also für die Touristik, ist eine B2B-Marke und sie ist 2019 entstanden. Sozusagen, also relativ neu. Deswegen würde ich sagen, wenn man jetzt den B2B-Markt anguckt in Deutschland, also medienmäßig, da gibt es 4 Marken tatsächlich. Also die bekannten sind FVW und Touristik Aktuell, die sind beide 40 und 50 Jahre alt, also wirklich Dinosaurier quasi, die Branche seit langem begleitet. Das ist so, dass in dem Namen der FVW man das schon erkennen kann. FVW ist ja eine Abkürzung für Fremdenverkehrswirtschaft. Und das wurde, glaube ich, 1958 damals von der Familie Niedecken gegründet. Das sind die beiden sehr alten Traditionsmarken, Fachmedienmarken. Dann gibt es noch Reise von Neun und da verschiedene Ableger, Counter von Neun, Hotel von Neun und so weiter. Und dann gibt es Travel Counter als 4. Marke. Und wir sind sozusagen der New Kid on the Block. So. Wobei der Chefredakteur selber, ich bin ja nach Hamburg gekommen 2003, weil die FVW mich geholt hat. Das heißt, ich kenne alle Kollegen in der FVW, auch die Älteren, und habe dort 6 Jahre gearbeitet und hatte da eine bestimmte Aufgabe gehabt. Dann war ich 10 Jahre raus aus der Touristik und bin dann 2019 gefragt worden, ob ich wieder rein möchte und die Chefredaktionsrolle bei Travel Counter zu übernehmen. So ist das entstanden. Und wenn du das beschreiben möchtest, klar, wir sind nicht so traditionell, würde ich sagen, so unterwegs. Travel Counter war immer schon ein bisschen anders. Und das Erste, was ich damals gemacht habe, war, dass wir das Magazin ganz anders gemacht haben als die anderen. Weil es ist kein Widerspruch, ein gut gelayoutetes und ansprechendes Magazin zu machen, auch für die Fachbranche. Das muss ja nicht immer so eine Zwangs- und Pflichtlektüre sein, ne? Wo man denkt, oh Gott, muss ich das schon wieder lesen, so, ne? Sondern das kann auch Spaß machen. Das war und deswegen ist das Printmagazin ganz anders. Sieht wirklich toll aus und ist ein
Stimmt.
Premium-Magazin und wir kriegen sehr viel Zuspruch darüber. Wir haben aber am Anfang war es so, da sind wir gestartet, kurz vor Corona. Und ein halbes Jahr später war Corona ja dann da. Das war so ein schlechtes Timing. Und dann haben alle Magazine, alle Verlage ihre Printprodukte eingestellt. Ne? Also Druck und Versand ging ja alles nicht. Und das hat dann ungefähr 2 Jahre gedauert, bis dann EVW und Touristik aktuell das wieder aufgenommen haben. Und wir haben dann beschlossen, wir machen das nicht wie die, sondern machen wirklich das Printmagazin, also ein gedrucktes Heft nur alle 3 Monate. Und hat die Rolle, etwas Vertiefendes, Analysierendes und mehr Inspiratives zu sein. Also mit Bildern und mit Porträts und so weiter. Weil die Branche sehr viele interessante Menschen hat, aber die Plattform fehlt für die. Ne? Die sind, glaube ich, auch nicht ausreichend dargestellt. Ne? Also es gibt tolle Menschen. Und da haben wir gesagt, das machen wir dann auch.
Ja,
Und
schön.
die schnellen News, die Meldungen und all diese Dinge, die passieren online. Deswegen waren wir von früh an sehr stark digital unterwegs. Allen bekannt ist sicherlich die Morning News. Das ist ein Newsletter von montags bis freitags. Und da ist immer die Nachrichtenlage des ganzen vorhergehenden Tages zusammengefasst. Das kommt von uns. Also Travel Counter macht die Morning News. Das macht ein Kollege, der macht das schon 30 Jahre. Klaus,
Wow.
der hat lustigerweise einen ähnlichen Namen wie ich. Der heißt Gödert mit D. Gödert. Mein Running Gag bei uns. Ja, Klaus ist jetzt letztes Jahr in Rente gegangen. Macht es ein jüngerer Kollege, den wir abgeworben haben von Touristik aktuell. Quasi, beziehungsweise nicht abgeworben, der ist quasi da weggegangen. Aber der mochte Travel Counter immer schon und jetzt ist er bei uns an Bord. Und Felix heißt der, Felix Hormel, macht jetzt die Morning News. Also der hat ein schönes Produkt übernommen von Klaus und macht das auch sehr gut. Deswegen gibt es die Morning News in der bewährten Qualität nach wie vor. Und in Corona hatten wir dann gesagt, wir möchten dann, wenn wir alle 3 Monate mit einem Printheft rauskommen, braucht die Branche trotzdem neben dem Newsletter immer einen magazinähnlichen Heft oder irgendwas. Und dann haben wir etwas kreiert, das nennt sich Travel Counter Digital. Das ist ein echtes Online-Magazin und das kommt alle 14 Tage raus. So, und das heißt, im gleichen Rhythmus wie Touristik aktuell FVW erscheint das Digital, das wird aber nicht gedruckt. Das erscheint an einem Freitag und die News, die da drin sind, sind auch vom Freitag. Währenddessen ist es so, wenn du ein Printheft hast, musst du das losschicken zur Druckerei. Wenn du gut bist, dann ist das in 7 Tagen dann gedruckt und wird dann versandt. Aber die Leute, die es bekommen, kriegen dann Artikel und so weiter, die sind 10 Tage alt. Ja. Die holen ja
Verstehe.
ihre aktuellen Dinge halt aus dem Internet raus. Und dann muss der Verlag auch gucken, dass er da drin Inhalte hat, die sich nicht doppeln, die schon mal online waren. Ja, das ist halt ein großes Thema. So, und deswegen, das Digital von uns ist wirklich aktuell und es ist in einem Layout und Format wie das Quarterly. Also es ist sehr magazinig mit vielen Bildern und Bildstrecken und so weiter. Und du kannst natürlich drauf klicken und verlinken, was ein großer Vorteil ist. So, kurzum, also wir sind digital stark unterwegs und da wir ein kleines Team sind, nutzen wir zunehmend auch KI, um Prozesse effizienter zu machen, Ressourcen zu sparen und so. Also wie kann das zum Beispiel aussehen? Ja, zum Beispiel kannst du ein Newsletter machen, indem du Sachen, die online erschienen sind, von der KI rausnehmen lässt und daraus bestimmte Teaser machen lässt. Du kannst auch Interviews zum Beispiel, die du führst oder Artikel, die du führst, durch die KI erstmal grob strukturieren. Das sind ja Audiodateien. Und das macht die KI in eine Textdatei und dann kannst du der KI sagen, mach mir daraus einen Bericht, ein Interview und so weiter. Es ist noch nicht so, dass die einfach fertig sind. Du musst die schon veredeln und gucken. Aber mit der KI sind wir da wirklich viel schneller. Also das heißt, wir sind inzwischen in der Geschwindigkeit von größeren Verlagen mit 20 Leuten oder so und wir sind nur zu 6 oder 7 in der Redaktion und können aber trotzdem diesen Output dann machen.
Okay, super. Was ist das? Darf man wissen, was sozusagen die App oder die entsprechende KI, das KI-Tool ist?
Ja,
Oder?
es sind mehrere. Wir nutzen ja mehrere. Es gibt ja auch extra für Redaktion spezielle Tools. Aber zum Beispiel nutze ich für Interviews, also Audio, Transkription, nutze ich ein Tool von Google, das nennt sich Turbo Scribe. Und ist recht günstig. Also man zahlt wirklich ganz kleines Geld dafür. Und das kann in wenigen Minuten quasi eine Audiodatei, die zum Beispiel ein Gespräch über 1 Stunde oder eine Dreiviertelstunde in wenigen Minuten transkribieren. Dann kann man dann gucken. Und die KI dahinter kann zum Beispiel auch, wenn du auf Tagung bist, Applaus oder Störgeräusche oder so, alles ausblenden und nur wirklich das Gesprochene da rausnehmen. Das ist schon echt erstaunlich, was die KI da schon leisten kann. So dass ich gar nicht unbedingt zum Beispiel in einem 1-2-Gespräch machen muss, sondern ich kann das auch in einer Tagung aufnehmen, was eine Panel-Diskussion
Ah,
ist. Bei
ach cool.
Panel-Diskussionen sind 4 Leute, da muss die KI auch unterscheiden, wer spricht gerade. Da ist Applaus, da ist Störgeräusch, da ist ein Moderator und so weiter. Wenn du der KI sagst, wer auf der Bühne ist, ist es schon erstaunlich, die kann schon von alleine schon zuordnen anhand der Zitate und Aussage, wer das sein kann.
Ah, krass.
Und ist erstaunlich genau. 98% ungefähr, würde ich sagen.
Ja, wow.
So, und dann hast du eine Datei und daraus kannst du eine zweite KI nehmen und kannst aus der Datei dann wiederum einen Artikel machen oder einen Bericht machen. Und dann musst du selber natürlich ran und musst dann gucken, dass du das, was da drin ist, weil die KI, die fasst Sachen zusammen oder schreibt Sachen anders oder so. Und du musst deine eigene Tonalität reinbringen, deinen eigenen Zungenschlag. Du musst Sachen dann gucken, ob das richtig ist oder falsch ist. Aber ich nutze das wie ein Handwerk, also wie so ein Tool, um Sachen sozusagen vorzubereiten.
Ja,
Und
und so soll es ja sein. Das ist ja perfekt. Also das ist ja ein perfektes
genau.
Zusammenspiel.
Wobei ich muss da schon ein bisschen warnen davor, weil KI ist kein Werkzeug. Also ein Werkzeug ist ein Messer. Und ein Messer kannst du Salat schneiden oder du kannst jemanden umbringen. Aber das Messer alleine macht nichts. Deine Entscheidung. Die KI aber ist selbstlernend. Und selbst entscheiden. Das ist wie ein Kind, was man irgendwas gibt und dann ist das raus. Das Kind entscheidet selber. Da kannst du gut steuern. So, das ist der Unterschied zwischen Handwerk, also Tool und KI.
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, wenn du erstmal A, war ich neugierig, sitzt du dann in den ersten Reihen, damit das auch mit dem Mikro gut funktioniert, oder kannst du auch in den hinteren Reihen
Ich
sitzen?
kann auch in den hinteren Reihen sitzen. Gut ist,
Okay.
wichtig ist, dass der Lautsprecher in der Nähe ist, dass der Ton gut ist. Ich kann nicht außerhalb des Zeltes oder des Saales sein.
Und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, wie unterscheidest du dann, also ich sag mal, super Prozess, und wenn du dann den Feinschliff, den persönlichen Feinschliff machst, dein Voice of Tone sozusagen reinbringst, hast du dann parallel was aufgeschrieben, dass du das nochmal querlesen kannst? Weil manchmal, also Ding, oder bist du so trainiert, dass du irgendwie alles weißt, was gesagt worden ist? Also mir würde es nicht so gehen.
Also, das ist eine interessante und gute Frage, weil früher war es so, ohne KI und all diese Dinge, da hast du aufgeschrieben natürlich, dir Notizen gemacht und da musst du im Grunde genommen 2 Dinge gleichzeitig machen. Also zuhören, was auf der Bühne ist, und Notizen machen. Und das macht das schon schwer. Natürlich ist man als Journalist über viele Jahre dann trainiert. Man ist viel trainierter als normale Menschen, würde ich mal so behaupten. Und man kann das gut so. Aber mit der KI, die dann aufnimmt und man kann sich darauf verlassen, dann kann man ganz in Ruhe, entspannt diese Panel-Diskussion verfolgen und wirklich alles aufnehmen. Und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, man kann dann zugucken. Und wenn man, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung im Beruf, wenn man zum Beispiel Sachen sehr gut beobachten kann, dann kann man Stimmungen mitbekommen, Gestiken, Mimiken und Atmosphäre mitbekommen, die nachher dann reinfließen kann in den Artikel. Das musst du auch nicht sofort aufschreiben oder so, kannst du machen per Stichworte, Aber ich kann zum Beispiel, bei mir ist es so, dass die KI in Audio nimmt das alles auf, das ist das Inhaltliche, aber ich beobachte dann halt sehr genau. Und das kann ich dann wiederum in dem Artikel viel stärker reinbringen. Deswegen sind meine Artikel auch oft mit so einem atmosphärischen Ton drumherum, weil da habe ich jetzt Muße und Zeit, das wirklich aufzunehmen.
Ach cool. Ja, das ist und vor allen Dingen auch spannend, ne, weil ich, also mir geht es auch so, ich beobachte sehr gerne und bin da sehr wach unterwegs. Und das musst du ja im Grunde auch. Und jetzt kannst du es, das ist ja auch eine neue Phase, also ein neuer Mehrwert, ne, der jetzt sich draus zieht und dann kannst du atmosphärisch dazu mehr schreiben. Jetzt habe ich aber auch die Frage nochmal, schreibst du dir dann auch das auf, wann, wo, was, wie passiert? Ja,
Ja,
ne?
und da mache ich mir kurze Notizen. Zum Beispiel kann ich dir sagen, also ganz einfaches Beispiel, der Keen, also der Hauptvortrag von Albin Leudel auf den Azoren, ist ein gutes
Was
Beispiel dafür, ja.
der Präsident des Deutschen Reiseverbandes ist, für die
Genau.
Branche fremd sind, genau.
Ja, das ist wie man es kennt quasi oder wie man sich das vorstellen kann. Also die Tagung beginnt und irgendwann ziemlich am Anfang betritt er die Bühne und hält dann eine Rede und einen Vortrag, der so 20 bis 25 Minuten geht. Und das ist sozusagen die Eröffnung der Jahrestagung. So. Und für uns Medienleute ist dieser Vortrag natürlich wichtig. Wir bekommen auch die Textform vorab, so mit einer Sperrfrist. Und du musst aber trotzdem gucken, ob er sich an den geschriebenen Sachen hält, weil es kann auch sein, dass es Veränderungen gibt oder er selbst Sachen einbringt. So, deswegen ist das erstmal schon wichtig, dass du den Unterschied erkennst zwischen gesprochenen und geschriebenen Fassungen. Aber er hält seinen Vortrag, das nimmst du halt auf. So, und dann sitzt du dort und kriegst dann mit, was überhaupt an dem Tag ist. Zum Beispiel gibt es schlechtes Wetter, wie ist die Stimmung im Saal? Was passiert denn da? Was läuft da so ab? Das bekommst du natürlich, kannst du natürlich, wie du das so schön formuliert hast, man ist dann wacher dafür, weil du einfach Sachen genauer beobachtest. Und hier bei den Azoren war es so, der Tag begann sehr mit dunklen Wolken, sehr verhangen und war kühl und regnerisch. Ja. Und diese dunklen Wolken habe ich dann benutzt als Allegorie für seine, also als Bild für seine Rede, weil seine Rede war die Krisenstimmung jetzt in der Branche drin, weil die Reisewirtschaft hat ja durch die Nahostkrise natürlich leidet da sehr drunter. Und er hat das in seiner Rede im Zentrum gestellt und thematisiert. Und wenn du einen Artikel schreibst und die Leute sollen es lesen, das ist halt das Entscheidende, deswegen machen wir das, dann ist das natürlich, kannst du es so machen, dass du einfach nur Fakten, Fakten, Fakten und Meldung schreibst. Aber für die Leser ist es schöner, wenn
Klar.
die reingezogen werden und dann einen szenischen Einstieg bekommen, zum Beispiel, dass du dann beschreibst, dass der Tag so beginnt, dass die dunklen Wolken sich über den Atlantik türmen und Schlechtes bringen. Und dann denkst du zu der Rede, wo er dann thematisiert.
Und da macht sich ja auch deine Autorenerfahrung bemerkbar, kommt jetzt gerade mir so der Gedanke. Und da muss ich sagen, da habe ich gar nicht recherchiert, mea culpa, aber weil du das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Das heißt, erzähl doch mal kurz noch einen kleinen Schlenker, was das dann mit dem Autorendasein so auf sich hat.
Ja, ich war früher in einer anderen Branche tätig. Meine eigentliche angestammte Branche ist Wirtschaft und IT und Internet. Also damals, als die Mobilfunknetze entstanden sind, das Internet aufkam, war ich sozusagen einer der Journalisten, die das mitverfolgt haben, aber kein Technikjournalist, sondern ein Wirtschaftsjournalist. Ich habe für Handelsblatt Wirtschaftswoche und Kapital geschrieben, auch für ein Manager-Magazin mal ein oder zwei Beiträge. Das heißt, ich habe immer hinter den Kulissen geguckt, was sind das für Firmen, welche Startups sind das? Und ich habe über Google geschrieben, über Apple
Cool.
und
Dann
Meta und all diese Dinge im Silicon Valley. Heißt, ich habe da schon ein bisschen mehr Erfahrung. Und daraufhin ist ein Verlag auf mich irgendwann zugekommen, weil ich war damals der führende Journalist rund um Nokia. Nokia, die Firma, die
Ach,
ja
krass.
Weltmarktführer geworden ist. Und ich war derjenige, der Nokia sehr gut kannte und habe sehr viel darüber geschrieben, über diesen Weltmarktführer damals, den
Wow.
Aufstieg auch von Nokia. Und da ist der Verlag auf mich zugekommen. Sie hatten eine Reihe damals, das hieß die 10 Erfolgsgeheimnisse der Global Player. Darunter war zum Beispiel Microsoft, General Electric, Porsche und so weiter. Und sie wollten dann Nokia haben und haben dann einen Menschen gesucht, der darüber schreiben konnte, der das destillieren konnte. Was sind die 10 Erfolgsgeheimnisse? Und das war das erste Buch, was ich geschrieben habe.
Ach, was, das ist spannend.
Ja.
Krass. Daher auch
Und
deine IT-Affinität.
genau. Genau. Und interessanterweise müsste ich eigentlich heute ein zweites Buch schreiben. Also das müsste irgendwie heißen, die 10 Misserfolge von Nokia. Wie jeder weiß, ist Nokia heute nicht mehr, spielt überhaupt keine Rolle mehr in den Mobilfunknetzen, also im Mobilfunknetz als Netzwerk Produzent schon. Die haben ja sehr viel Technik, aber nicht mehr in dem Handybereich und diese Dinge. Das ist schon längst passé. Die sind tatsächlich damals, hat Microsoft die zum Teil aufgekauft, diese Sparte. Und Microsoft gibt es auch in dem Sinne dann auch nicht mehr da drin. So, aber das hätte man jetzt zum Beispiel jetzt 20 Jahre später, kann man ein zweites Buch darüber schreiben.
Und lässt sich in einem Satz sagen, warum die Kupreiser gegangen sind?
Ja, das ist wie in vielen Branchen und auch ja, in vielen Branchen der Fall. Es ist der Hybris der Manager, die glauben, es würde immer so weitergehen und sie unterschätzen dann Newcomer aufsteigen, wie zum Beispiel in dem Fall Apple. Und sie dann vollkommen, also vollkommen daneben gelegen haben, was auf sie zurollt.
Spannend.
Stichwort KI.
Ah, okay. Ja, okay, cool.
Und um da noch einen Satz hinzuzufügen, das war relativ erfolgreich, dieses Buch. Und dann kam der Verlag nochmal auf mich zu für ein zweites Buch. Es gibt in Deutschland, gab damals in Deutschland kein Buch über den Bertelsmann-Konzern. Wie wir ja wissen, großer Konzern, fing ja in Deutschland ja an, erstmal mit den Buchclubs und ist inzwischen heute ja der Besitzer von ganz vielen Fernsehsender und RTL oder Kuhnert Ja und so weiter. Und damals gab es kein Buch über den Aufstieg in Erfolgsthesen von Bertelsmann. Deswegen war das Buch über Bertelsmann geschrieben.
Ach, krass. Ja, das ist sehr spannend. Also das würde mich jetzt auch interessieren. Da werde ich dann mal
Bring ich dir
recherchieren.
mit.
Ah! Okay. Ja, spannend. Ja, toll, was da alles zutage kommt. Jean-Marc, das ist ja herrlich. Vielleicht nochmal kurz zurück zu dem Modell oder dem Konzept auch von Travel One. Das Businessmodell ist wahrscheinlich, wie man sich das bei Verlagswesen so vorstellen darf, schon auch, dass ihr euch über Anzeigen finanziert und über, ich sag mal, die Print Struktur, dass man dann kauft oder wie funktioniert das bei euch?
Ja, bei Travel Counter wie auch bei anderen Verlagen ist das, gibt es ein klassisches Modell. Die meisten Verlage finanzieren sich über Anzeigen, über das Anzeigengeschäft, über Anzeigenumsätze, aber auch gerade bei den Fachmedien über Abonnenten, also über die Leser, die ein Abo abschließen. Und idealerweise ist eigentlich das Abo-Modell das tragende Umsatzmodell sozusagen on top. Aber das hat sich in vielen Jahren eigentlich umgedreht. Also bei den meisten Verlagen ist das Anzeigenmodell das tragende und das Abo-Modell on top. Was dazu führt, dass wenn es Probleme bei den Anzeigenumsätzen gibt, die Verlage gleich Probleme haben, weil das Abo-Modell reicht nicht. So, und bei uns ist es tatsächlich auch so, weil das damals so angelegt worden ist. Das heißt, unser Abo-Modell ist das kleinere Modell, also wir bekommen da wirklich nicht viel Geld. Und das Anzeigenmodell, die Anzeigenumsätze, ist das tragende Modell. Und jetzt gibt es da verschiedene Dinge, die man wissen muss, dass das Printmodell alt ist. Also Anzeigen, Printanzeigen, das ist schon längst ein Thema, was schon vergeht. Das sieht man schon seit Jahren. Das kann man auch allgemein bei den anderen Zeitschriften sehen, ob man Spiegel, Stern oder so sieht, dass die Printanzeigen schon zurückgehen. Also früher waren die unglaublich dick, ne, die Hefte, und da waren ganz viele Sachen drin. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die ganzen Anzeigenkunden inzwischen auch online gehen. Das ist besser trackbar, besser messbar und du hast eine größere Reichweite, ist aktueller und schneller. Und da gehen sie auch sehr viel stärker auf Bannerwerbung. Also Banner und alle Formen von Online-Werbung ist natürlich jetzt liegt im Trend. Wobei man wissen muss, dass die Kosten, also wie viel bringt das ein, viel, viel geringer ist als eine Printanzeige. Das heißt, du musst viel mehr Online-Banner schalten, machen, Reichweiten erzeugen und so weiter, Klickraten haben, um das zu kompensieren, was weggeht von dem Print. So.
Und ist das dann, also als Chefredakteur in dem Sinne hat man ja eigentlich damit eher nicht zu tun, aber ihr seid ja ein kleines Team und irgendwie seid ihr wahrscheinlich auch irgendwie alle dabei, auch dafür zu sorgen, weil wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen zum Vertrieb, frage ich mich natürlich, wie sozusagen so euer Vertrieb aussieht und im besten Fall noch sozusagen, was du daraus vielleicht für eine Essenz oder eine Empfehlung sogar hast.
Ja, der Vertrieb, wir haben einen Vertrieb und es ist in jedem Verlag so, es gibt eine Trennung zwischen Redaktion und Vertrieb oder zwischen Redaktion und Anzeigenvertrieb, so nennt man das genauer, und bei uns auch. Und deswegen habe ich mit dem Anzeigenvertrieb nicht viel zu tun, sondern ich briefe sie nur, wenn es aktuelle Entwicklungen gibt, damit sie auch über die Branche Bescheid wissen. Und das ist gerade im B2B-Bereich essentiell und sehr wichtig, dass die Anzeigenverkäufer auch wissen, was in der Branche läuft. Ne? Welche Firma, welches Unternehmen was macht, welche Kampagne läuft, wohin geht's, wie geht's denen und so weiter. Nicht nur um Gesprächskontakte zu haben oder Kontaktpflege zu betreiben, sondern auch wirklich inhaltlich zu wissen, wie funktioniert das. Und in der Touristik ist die Touristik ist bekannt als People's Business. Das heißt, die Vertriebler müssen auch wirklich unterwegs sein. Und bei Events, Tagungen idealerweise auch ihre Kontakte knüpfen und die Leute persönlich kennenlernen. Das bringt nicht viel, gerade im B2B-Bereich, dass man nur vom grünen Tisch aus mit Mails oder solche Dinge Leute anschreibt. Das ist sozusagen nice to have, aber entscheidend ist wirklich der persönliche Kontakt. Hier noch mehr als vielleicht in anderen Branchen.
Ja, sehe ich auch so. Das heißt, du ist immer verbindest dann eher oder teilst irgendwie ein Update mit, wie sich die.
Ist das eine und ich stelle viele Kontakte her und ich weiß natürlich durch meine Position kriege ich vieles mit oder ich Leute erzählen mir Dinge. Das heißt, ich weiß schon relativ gut Bescheid über bestimmte Sachen in Unternehmen drin. Das kann ich dann weitergeben an den Vertrieb, für die, wenn es wichtig ist. Wir haben ja auch regelmäßige Sitzungen zusammen so. Und dann, es gibt natürlich getrennte vertriebliche Sitzungen und es gibt welche mit der Redaktion zusammen. Und dann besprechen wir das ja auch so, ne? Und ich glaube einfach entscheidend ist, dass der Chefredakteur nicht verkauft, ne? Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwo anrufe und sage, ihr müsst jetzt Anzeigen verkaufen. So, ne? Das kann ich nicht machen. Das macht mich vollkommen unglaubwürdig. Man muss aber leider sagen, dass es in der Branche, bei uns gerade hier wohl schon so ist. Also ich möchte das nicht ausschließen, weil ich das schon öfter gehört habe, dass die Redaktion oder die, sagen wir mal andersrum, die Anzeigenabteilung in den Verlagen eine relativ dominante Rolle spielt und der Redaktion auch sagt, was sie berichten darf oder nicht, weil es da sozusagen, ja, es ist eine Vorgabe, dass man sparen muss und auch gucken, effizient sein muss und deswegen auch lieber nicht nach Newswert unbedingt geht, sondern seinen Blick auf Anzeigenkunden hat. Also sprich, wenn ein Anzeigenkunde eine Anzeige schaltet oder eine Kampagne hat, dann wird er sicherlich auch redaktionell erwähnt, sage ich mal so. Und es ist auch andersrum so, wenn ein potenzieller Anzeigenkunden keine Anzeige schaltet oder so ähnliches, dann hat das, glaube ich, etwas schwieriger in der redaktionellen Umfeld, auch wenn er interessante News hat. Und das ist eigentlich eine schlechte Entwicklung, weil wir müssen redaktionell über Dinge berichten, die interessant sind. Und eigentlich muss jeder, es ist eigentlich eine relativ klare und simple Geschichte. jeder Journalist, ich mache das jetzt allgemein, muss entscheiden, welchen Herr er dient. Ja? Und wenn er ein guter Journalist bedient er seine Leser. Die hat einen Fokus und nicht seine Anzeigenkunden. Ja? Und das beeinflusst sofort die Arbeit. Das heißt, wenn du schreibst, dann hast du den Leser im Blick und nicht den Anzeigenkunden XY. So, leider ist in vielen Verlagen das genau umgekehrt.
Und mit all der Erfahrung, die du gemacht hast, in den unterschiedlichsten Bereichen, auch selbst, ich sage mal jetzt als Chefredakteur oder Journalist, was würdest du bezeichnen, und den ich jetzt auch als jemanden wahrnehme, der auch unternehmerisch irgendwie auch denkt und seinen Weg geht, was würdest du sagen, ist so das Wichtigste, was man im Vertrieb beachten darf und gerne auch sozusagen mal aus der Brille jetzt, wo du tätig bist, was ist da so, was würdest du jemandem mitgeben wollen, einem Jungen oder aber auch einem Reifen, der vielleicht noch mal offen ist für neues Denken?
Oh, das ist schwierig, weil ich selbst nicht so vertrieblich so versiert bin, aber ich weiß natürlich, ein paar Dinge kann ich schon sagen. Also beispielsweise ist total interessant, es gibt ja das Pareto-Prinzip. Also man muss schauen, welche Kunden bringen die meisten Umsätze. Ja, das ist ja eigentlich eine Binse. Aber oft ist das so, dass man für die paar Kunden, die man nicht erreicht hat, diese 20% oder so, ungleich höheren Aufwand betreibt, um die zu erreichen oder neue Umsätze zu generieren, statt wirklich auf die Großen sich zu fokussieren, die große Masse mitbringen. Und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt, dass man am Ende des Jahres oder für eine strategische Ausrichtung schon sehr genau wissen muss, was sind meine besten Kunden, was kann ich mit denen machen, wie baue ich das aus. Und welche von den 20% lohnt es sich wirklich, dort reinzugehen und die Ressourcen aufzubringen, gerade wenn man eine kleine Mannschaft ist? So.
Ja, cooler Punkt, weil das ist tatsächlich, je nachdem, in welchem Unternehmen du dich natürlich befindest, aber ist das so eine Sache, die gerne mal vergessen wird, weil man immer irgendwie das Gefühl hat, neu, 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 mehr, 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 anstatt irgendwie sich mal in den Ohrensessel zu setzen und zu sagen, so, ich gucke mir meine Strategie oder meine Struktur mal an. Und welche Strategie ist da eigentlich die schlauste? Und habe ich im Grunde von denen, die existieren und mit denen ich gut zusammenarbeite und die auch schon größer sind, noch irgendwie Chancen, da noch einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten, ne?
Genau. Und der zweite Punkt ist, es ist total wichtig, auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen und rauszuhorchen, was braucht er. Und wenn man sehr gut ist da drin, dann kann man sogar dem Kunden, dann schlüpft man in so eine Art Beraterrolle, wo man den Kunden berät, was man Dinge ihm sagt, die er selber vielleicht auch gar nicht so auf dem Zettel hat. Ihm Wege aufzeigt, Möglichkeiten aufzeigt, wo er sich und sein Produkt in Form von verschiedenen Formaten oder so stärker und besser rausbringen kann. Das heißt, diese Consulting- und Beratungsrolle, die ist ziemlich wichtig, weil man dann nicht immer diese gleichen Sachen von der Stange hat. Es geht ja nicht darum, dass man seine Stammkunden die x-te Anzeige oder Produkt so abverkauft oder so einen Abschluss macht, wo es dann fünfmal das gleiche irgendwo anders steht. Ja, sondern jeder Kunde möchte ja was Besonderes. Er möchte eigentlich zwei Dinge haben. Ein Anzeigenkunde, ein Werbekunde möchte zwei Dinge haben. Er möchte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Also er investiert etwas und er möchte daraus das meiste rausziehen. Sprich, ob das Reichweite ist, Effekt, Image oder sonst was. Und er möchte auch als etwas Individuelles wahrgenommen werden. Also er möchte etwas haben, was nicht andere haben. So. Und wenn man die beiden Dinge so gut zusammenbringen kann, dann ist man relativ erfolgreich vertrieblich unterwegs. Auch, ich rede jetzt allgemein, aber im Medienkontext ist das so, dass die Vertriebler bei uns auch tatsächlich eine Consulting-Rolle haben. Also sie reden dann mit den Anzeigenkunden, also hier Partner aus der Touristik. Und da geht es nicht um Printanzeigen DIN A4. Da geht es einfach darum, wie kann man euer Anliegen, euer Produkt besser hineinbringen in den Markt? Mit welchen Formaten oder was kann man da machen? Ja. Und
Cool.
da sind wir, wenn wir klein sind, sind wir viel schneller und flexibler unterwegs und wir können die Dinge wesentlich besser umsetzen, finde ich. Ich höre
Schön, das
das
ist.
immer raus, weil die großen Verlage da große Abstimmungsrunden haben und sie haben auch andere Preise. Sie müssen natürlich ein größeres Rad drehen. Das heißt, die Preise beispielsweise eines großen marktführenden Konkurrenten von uns, ja, da ist eine Anzeigenseite, kostet schon mehr als bei uns eine ganze Kampagne. Und klar, das ist eine Frage von Standing und was man da abrufen kann, so, ne? Aber das sind so die wichtigen Dinge.
Ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schöner Punkt und ein schöner Schatz, weil auch gerade bei euch, speziell bei euch, ne, weil mit dem Wissen, mit dem ihr unterwegs seid, weil ihr kriegt ja, ihr befasst euch ja tagtäglich wirklich mit der Essenz der Dinge, die in der Touristik passieren und kriegt halt unwahrscheinlich viel mit, habt unwahrscheinlich viele Gespräche und da ist die Source schlechthin, das ist ja die Quelle schlechthin und auf Basis dessen kannst du natürlich dann auch wunderbar ja, weiterentwickeln, weiterdenken, neue Wege aufzeigen, Impulse geben, Inspirationen, und denkst vielleicht ein Stück weit mehr neu, weil du eben so eine Bandbreite hast, und die
Genau, und
dann.
deswegen sind so zum Beispiel die Verkäufer sind immer sehr interessiert daran, mich mitzunehmen bei Gesprächen. Dann tauchen wir zu zweit auf und ich habe die inhaltlich redaktionelle Seite und kann das dann so unterfüttern, aber kann auch sehr gut so vermitteln. Und wenn wir dann aus den Gesprächen rausgehen und die Partner fühlen sich gut aufgehoben, dann habe ich meinen inhaltlichen Teil dazu beigetragen, aber der Vertriebler übernimmt dann sozusagen die Staffel und macht dann den Rest mit den ganzen
Ja.
Konditionen, Angeboten und so weiter. Damit habe ich dann gar nichts mehr zu tun. Aber bei diesen Gesprächen ist es oft so, da muss ich immer lachen, weil dann der Verkäufer zu mir sagt, ja, du bist bei uns der bessere Verkäufer quasi.
Ah, siehst du, ich wusste doch, warum ich dich eingeladen habe.
Aber das liegt natürlich daran, dass ich ja ein bisschen einen Pluspunkt habe, weil ich redaktionell unterwegs bin und ich muss mich da nicht verkaufen, im Grunde genommen.
Ja, dieses wahrhaftige Interesse, ne? Das ist ja, damit beginnt es ja am Ende des Tages, dieses wahrhaftige Interesse für deinen Kunden oder für dein Gegenüber, entwickelt ja dieses Vertrauen, diese Verbindung, diese Beziehung, wo man halt auslegen kann, was ist hier wichtig,
Genau.
was ist relevant, um darauf aufbauend zu sagen, Mensch, guck mal hier lang oder da lang. Ja, super, cool. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen.
Und auch in großen Konzernen oder größeren Unternehmen ist das oft so, dass die Leute, die im Marketing arbeiten, die ja unsere Ansprechpartner sind, also für die Vertriebler jetzt sozusagen, das sind ja oft die Marketingleute, die sind auch ganz dankbar, wenn sie dann von mir zum Beispiel inhaltliche Dinge erfahren, die sie im Konzern sogar gar nicht bekommen. Ja. Also das ist schon ganz gut. Also wie Produkte sich entwickeln, wo geht der Trend hin, welche Sachen entstehen da neu oder so. Das bekommen die manchmal am Rande mit oder halt, wenn es fertig ist. Und das ist schon interessant, wenn dann ein Journalist da ist, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, weil er halt mit dem CEO gesprochen hat oder mit jemand da was weiß. Ja. Finde ich ja auch gut.
Ja, schön. Jean-Marc, ich merke, wir könnten noch ein bisschen länger schnacken, wie der Hamburger sagt, aber irgendwie ist es schon über der Zeit. Aber eins interessiert mich noch, weil du gesagt hast vorhin, und das vielleicht persönlich, du kamst von wo irgendwann nach Hamburg?
2003 bin ich aus Köln, Düsseldorf, Köln aus dem Rheinland nach Hamburg gekommen. Da habe ich 20 Jahre gewohnt. Ich habe in Bonn nach dem Studium, ich habe in Münster studiert und Köln gegangen für mein Volontariat quasi und habe dort in Düsseldorf meine erste Stelle gehabt. Und dann von dort aus habe ich diesen Ruf nach Hamburg gehabt. Und so bin ich nach Hamburg 2003 gekommen. Münster Studium, wie gesagt, und
Und Journalismus dann, oder was ist das Studium gewesen?
nee, tatsächlich habe ich einen akademischen Abschluss. Also ich habe einen Magister, also einen Masters, würde man heute sagen. Und meine Fächer waren Englisch, also englische Philologie, also englische Literatur mit Schwerpunkt Amerikanistik und dort drin mit Schwerpunkt 20er Jahre. Also ich bin ein F. Scott Fitzgerald-Experte quasi.
Oha.
Great Gatsby, sagt ihr was?
Ja.
Und 20er Jahre sagt ihr auch was. Das ist alles in den 20er Jahren gewesen. Und mein zweites Fach war Neuere Geschichte, der Punkt Kolonialgeschichte und Nationalsozialismus.
Ui.
Und drittes Fach, du musst drei Fächer haben, drittes Fach war Philosophie und Politik.
Das ist eine schöne Bandbreite.
Ja.
Ich merke, wir müssen es noch vertiefen, Jean-Marc. Also, wir sind ja nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, genau.
Ja, aber an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. War mir wirklich eine Freude, vor allen Dingen, weil man ja, auf Events ist immer alles kurz. Und ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass wir über so viele unterschiedliche Dinge sprechen. Insofern war das sehr erfrischend und vielen Dank für all deine Insights. Das war sehr
Gern geschehen.
inspirierend.
Gern geschehen.
Dann lass es dir gut gehen. Wir treffen uns mal auf ein Café und dann würde ich sagen, bis ganz bald.
Ja, sehr gern. Bis
Ciao,
dann.
ciao.
Tschüss.